wie wir wissen, dass pflanzliches Leben da ist, das vergeht. Wie Gras in einem Sommer dahin geht, verwelkt. Leider gibt es manche, die auf dem Grunde, der gelegt ist in Christus, obwohl sie Jesus als Erretter annehmen, aber nur das produzieren, das ist möglich. Und das wird vor dem Bema Christu offenbar. Andere können da Holz produzieren auf dem Grunde. Aber Gold, Silber, Edelstein, was von Gott selber gewirkt ist, unter anderen Lebensbedingungen, das soll einmal auch am Bema Christi offenbar werden. Und das bedeutet, dass dieses Leben, das der Herr uns gibt, ständig über das Natürliche, über das, was todbehaftet ist, triumphieren sollen. Darum ist immer wieder unsere Blickrichtung von Römer 8 her, dass ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo, das Gesetz der Sünde und des Todes überbietet. Warum fahren Sie eigentlich, wenn Sie hier in Arosa sind, nicht immer wieder da hinab in die Tiefen? Wenn Sie schon auf die Höhe steigen, dann wollen Sie ja noch höher hinaus, nicht? Ja, vom Weißhorn oder wo immer, will man ja doch den herrlichen Überblick haben. Das steckt doch in uns drin. Je höher hinaus, umso weiter der Horizont, umso mehr können wir Abstand gewinnen von dem, was da unten ist. Und stellen Sie sich vor, wir sitzen bereits außerhalb des Kosmos. Und von daher muss uns immer der Blick aufgehen für dieses Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben, nach Johannes 14, Vers 6. Oder Römer 6, Vers 23, die Gabe Gottes ist das ewige, also das unauflösliche Leben in Christo. Und es wird nur durch den Glauben empfangen. Ich will das nochmal an einem Beispiel, auch an einem Grundlegenden deutlich machen. Wir kennen alle dieses wunderbare Wort aus Johannes 3, Vers 16, wo ja der Herr Jesus sagt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern eben dieses ewige Leben bekommt. Wir können es ja jetzt schon im Sinne dieses unauflöslichen Lebens für uns in Anspruch nehmen, ne? Weil der Herr gekommen ist. Und dann bezieht sich Jesus im Gespräch mit Nikodemus in dieser Nacht auf eine Begebenheit während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Als Israel wieder durch Murren Gottes Gericht auf sich zog, in Form dieser feurigen Schlangen, und dieses Volk in der Gefahr stand, durch diese Todesinfektion zugrunde zu gehen. Da gab es dieses Mittel der erhöhten Schlange. Schlange, Sinnbild für Satan und den Tod. Und wir wissen, dass Jesus selbst in den Tod hineinging, um ihn dadurch zu überwinden. Er ist bis in die untersten Örter hinabgestiegen. Er hat das Gefängnis gefangen geführt.
Der Tod verschlungen.
Jawohl, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und weil wir schon damit hineingenommen sind, dürfen wir ja auch in diesem Sieg des Christus stehen. Nun haben die Israeliten dieses Leben empfangen müssen, können und dürfen in dieser ausweglosen Situation. Das ist die erste Bedingung. Dass wir uns genauso wie diese Israeliten dem Tode preisgegeben wissen. Und verstehen Sie, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass wir doch ja nicht in Evangelisation, auch in unseren Bekehrungsversuchen, so gut sie gemeint sind, zu schnell über diese fatale Todessituation hinweggehen. Nicht so in welcher gemütlichen Stimmung wird das manchmal, nimm nur Jesus an und dann kommen noch so beschwingte Melodien dazu, alles in Ordnung. Gewiss kann Gott da reden und er hat auch da schon viele Menschen gepackt, aber das ist eine so bittere, ernste Todesangelegenheit. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage dieser dem Tode preisgegebenen. Was sich dort physisch tat, ist ja unser Problem. Bis hin zu diesem Ausruf auch des Apostels, Elender, ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Das ist Realität. Haben Sie das schon mal auch physisch erfahren? Wir mussten es in unserer Familie manchmal erproben, wo jemand bis an den Rand des Todes kommt. Da aber wird auch die Auferstehungskraft des Christus deutlich. Und das haben die Israeliten erfahren. Und jeder, der so vom Geiste Gottes überführt, dass er dem Tode preisgegeben ist, der wird dann auch das Allheilmittel schauen. Diese Aufgabe übernimmt nach Johannes 16 der Heilige Geist. Und darum sollten wir uns eigentlich freuen, wenn Gott uns zeigt, wer wir sind. Was nichts ist vor der Welt. Was weiß unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist von Gott erwählt, um nun dieses Leben höherer Qualität zu kriegen. Nun kann ich mir vorstellen, dass die Israeliten da im Kampf mit diesen Schlangen verschiedene Methoden anwandten. Es gibt übrigens ein Bild von einem Maler, der das dargestellt hat, wie die Israeliten in verschiedenen Stellungen, Verhaltensweisen diesem erhöhten Zeichen gegenüber sich befanden. Wer sich also selbst helfen wollte, ging zugrunde. Wer einschlief,
oder die Schlangen selbst,
jawohl, nicht alle Selbsthilfe war zum Scheitern verurteilt. Nur wer unentwegt auf das erhöhte Zeichen schaute, der blieb am Leben. Und das ist die Praxis heute, wie wir dieses göttliche Leben empfangen. Und ich will das in dieser Situation nochmal darstellen, weil sicher auch in so einer Konferenz immer wieder Menschen da sind, die noch nicht vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Es ist so einfach und doch so schwer. Warum? Weil das Schauen auf die Todesmächte, auf Satan mit allen verführerischen Mitteln und Möglichkeiten, Methoden ablenken will von diesem einzigen Blick. Darum, wer ihn anschaut in dieser Situation, wer Probleme des Todes, des Verlorenseins, wer Bedrückung durch satanische Mächte und Kräfte, durch diese Schlangen, wer das erfahren hat, dem ist das Heil anzubieten. Das ist da. Wir haben es heute Morgen gehört in dieser Andacht, wo von diesem ungerechten Richter die Rede ist und hier der Witwe dann Hilfe zuteil wird, indem gesagt wird, dass sie immer wieder an den Betreffenden herangingen. Dass wir einen solchen Glauben auch heute praktizieren, wegsehen von all den Möglichkeiten, mit einem Gott rechnen, der das Leben hat. Haben wir dieses Leben so empfangen? Ich will Kennzeichen dieses Lebendigen nennen. Gibt es Kennzeichen des biologischen Lebens? Wenn ich jetzt fragen würde, woran merken Sie, dass Sie leben? Da werden einige sagen, das weiß ich. Nicht? So spontan kommt das auch bei einem, der göttliches Leben hat. Hast du Leben aus Gott? Das weiß ich, ja. Erklären kann ich das vielleicht gar nicht. Es gibt aber so ein paar Kennzeichen. Ich will sie eben nennen. Bei einem neugeborenen Kind ist das Erste, dass es anfängt zu schreien. So erste Lebenslaute. Und das machen manche, die zum Leben kommen, die einfach sagen, Halleluja, ich bin erlöst, ich weiß, ich habe Freude, ich habe Frieden mit Gott und was so alles an spontanen Äußerungen da ist. Hoffentlich schauen Sie, wenn Sie schon 30 Jahre gläubig sind, nicht von oben herab und denken, was ist denn das für Emotionales da? Sie sollten sich freuen. Nicht? Ist ganz klar, dass die Äußerungen des Lebens eines erwachsenen Menschen anders sind. Nicht? Da werden Sie nicht nochmal so darum schreien, vielleicht in dieser Situation. Alles entwicklungsbedingt. Das Atmen. Es wird oft verglichen, das Atemholen der Seele ist das Gebetsleben. Führen wir dieses Gebetsleben spontan, beständig, dass es nicht Krampf ist. Ist das so, dass die Gebetsstunden bei Ihnen in Ihren Gemeinschaften, Gemeinden, Konfessionen, Kirchen die am besten besuchten sind? Ja? Na, wenn Lichtbildervorträge da sind, wenn es musikalische Veranstaltungen gibt, ja, das soll alles sein, dann sind meistens die Säle gestopft voll. Beweis dafür, dass das eigentliche Leben an anderen Kriterien gemessen wird. Gebetsleben, ständig, auch in der Gemeinschaft. Dritter Punkt, das menschliche Leben drängt sehr bald zur Gemeinschaftspraktizierung. Es geht ein Kind seelisch zugrunde, wenn es in völliger Isolation lebt. Etwa bei Heimkindern merkt man das, oder wo man auch Versuche angestellt hat. Zinzendorf hat gesagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und ein weiteres Zeichen, wer lebt, muss ernährt werden. Das möchte ich hier nochmal aufgreifen, im Zusammenhang mit der Aussage, ich bin das Brot des Lebens. Hunger nach dem Worte Gottes. Ist das bei uns der Fall? Oder sind wir solche Hungerkünstler, die so dreimal wie manche an hohen Festtagen in die Kirche gehen und meinen, das genügt, sie hätten dann schon einen Gottesdienst vollzogen. Nicht, wie sehr doch hier die Begriffe nun umgekehrt wurden. Das sind also einige Kennzeichen, es gibt deren noch mehr. Nun soll dieses Leben in einer wunderbaren Weise erhalten werden, soll zu einem gottgemäßen Wachstum kommen und soll bis zur Vollendung gebracht werden. Das ist Gottes Ziel. Und da müssen wir hier auch die entsprechenden von der Schrift her gegebenen Hilfen erkennen, müssen sie dann umsetzen. Paulus möchte, dass wir erkennen, dass wir bereits, wenn wir dieses Leben haben, es in gottgemäßer Fülle im Angebot haben. Kolosser 2, Vers 10. Dass wir also nicht irgendetwas noch woher zusätzlich bekommen müssen, sondern das, was das Leben und diese gottgemäße Qualität anlangt, bereits in uns so angelegt ist, wir müssen es nur entfalten, entwickeln, im Gehorsam des Wortes gottgemäß darauf eingehen, dass wir gesund wachsen, nicht Kindlein bleiben, die von jedem Winter Leere hin und her geworfen werden, dass wir nicht krank sind im Glauben, sondern dort gesund wachsen, dass wir nach Philipper 3, ich habe das Wort schon oft zitiert, nicht Feinde des Kreuzes werden. Wir können noch irgendwie mit Jesus rechnen, aber wir weichen den gottgemäßen Konsequenzen aus. Darum ist wichtig, dass wir das beachten, und dazu möchte ich einiges sagen unter dem Aspekt, ich bin das Brot des Lebens. Israel hat in der Wüstenwanderung, und diese ganzen Geschehnisse dort sind uns ja zum Vorbilde gesetzt. Auch in der Hinsicht, dass wir sehen, viele ziehen oft aus dem alten Lande Ägypten. Sie möchten nicht unter der Herrschaft Satans bleiben, bleiben aber unterwegs irgendwo auf der Strecke. Das Ziel, dieses Land Kanaan, das Eingehen in die Ruhe, ist auch jetzt auf Israel gemünzt, das Anliegen des Hebräerbriefs, sollte uns auch von Epheser 1 her gegeben sein. Wenn wir erkennen, dass wir in ihm bereits alles haben, dann sind wir im Glauben, auch wenn wir zunächst noch in der Ausgangsphase sind, bereits schon in Kanaan. Und in der Wüste werden wir uns eben nicht von den befestigten Städten und den Enak-Söhnen irritieren lassen, sondern weil wir wissen, wie in Josua und Kaleb ist ein anderer Geist, dürfen wir das Ziel anschauen und dürfen dann gottgemäß durch das Manna ernährt werden. Eintönige Sache.
Bei uns sind die Riesen, die Fürstentümer gewalten.
Und da gibt es all diese Hindernisse, die auch der Herr uns bewusst in den Weg gelegt hat, nicht damit wir davor kapitulieren, sondern sie überwinden. Was Israel da in der Wüste erlebte, ist also uns zum Vorbild geschrieben, denn Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 10, dass wir uns eben nicht gelüsten lassen sollen, dass wir nicht murren sollen, nicht zweifeln sollen, sondern dass wir eben durch die Gnade Gottes das Ziel anschauen sollen. Wo lag denn der Unterschied bei den vielen Israeliten, die ausgezogen waren, und bei Josua und Kaleb? Im Glaubensblick. Die Umstände waren für alle gleich. Wüste, Steinwüste, Sandwüste, kaum Vegetation. Das ständige Einerlei, jeden Tag Manna und Wachteln, das war ja nachher der Grund des Murrens, kurz vor dem Einzug in das Land. Haben wir nicht auch schon gehört? Immer dasselbe, nur das Wort hören. Wir brauchen heute neue Methoden. Wir müssen die Stunden attraktiver gestalten. Wir müssen das und das. Was ist Not heute? Und jetzt gibt es so viele Vorschläge. Und darum ist mein Anliegen, was brauchen wir denn? Was ist denn die Überraschung, die der Herr für uns bereit hat? Dass wir ständig nach dem Gebet des Apostels Paulus immer mehr Hüllen, Wegnahme erfahren, sodass also der Schleier, der Dunst immer mehr verschwindet und wir dann so von einem sonnenbeschienenen Berge aus alles unter uns lassen können. Und nur das Manna, wie ist das? Möchten wir auch wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens? Die Anfechtungen sind da. Die müssen wir erkennen. Auf alle mögliche Weise versucht der Feind heute, auch die Gemeinde, die da unterwegs ist, mit allen auch technischen Mitteln und Möglichkeiten zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzukehren. Ich hörte jetzt von Pastor Dagmar Fischer, vielleicht kennen ja ihn einige, der auch in La Höhe dient und der in Hamburg auf der Reeperbahn seinen Dienst tut. Der hat einmal gesagt, wenn man da so durch dieses Viertel geht und durch die Reklame auf einmal angestacht wird, oder wenn man dann diese zweifelhaften Frauengestalten dort sieht, die sich zum Teil völlig entblößt irgendwo zeigen, das sind Anfechtungen. Und er sagt allerdings, wenn sie gar nicht mehr da wäre, sollte man einen Mann mal psychiatrisch untersuchen lassen. Also, Anfechtungen in jeder Hinsicht sind da. Und wer sagt, ich habe überhaupt nie Anfechtungen, bei dem stimmt auch was nicht. Als ich jetzt in Langensteinbach eine Konferenz hatte, da kam eine Schwester in Not zu mir, die sagt, ich kenne eine liebe Frau, die auch irgendwie gläubig ist, die jetzt 90-jährig ist, die sagt, sie hätte nie Anfechtungen. Da habe ich ihr gesagt, das ist eine ganz gefährliche Sache. Oder? Ich werde nämlich auch dieses Thema nochmal ansprechen.
Hast du mal Bruder gesagt?
Jetzt, jawohl. Das aber im Sinne einer göttlichen Alternative. Jedes Leben, auch biologische, ist immer angefochten und gefährdet. Aber wenn es gottgemäß, zielgemäß ausgerichtet ist und gottgemäß ernährt wird, wenn wir eine Speise haben, wo wir nicht nur dann 40 Tage, wie der Elia, Kraft dieser Speise wandern können, sondern eine Speise, die uns bis zum Ziele führt, die uns unseren inneren Hunger stillt, dann werden wir wissen, dass der Herr uns wunderbare Gnade schenkt, auch dieses jetzt im übertragenen Sinne herrliche Kanaan zu erfahren, wenn wir ihn schauen, wie er ist. Wir müssen also hier das Wort Gottes immer wieder nehmen und essen. Also nicht nur hier oben im Verstande ventilieren, sondern das hat uns dieser Bruder aus Israel auch gesagt, ja, dass es hier hineingeht. Es muss regelrecht gegessen werden, denn das Brot des Lebens ist das Wort selbst. Der Herr sagt das ja, ich bin das Brot des Lebens. Das Wort ist die Speise und der Herr sagt, dass der Mensch und er besonders nicht eben nur vom Brot aus dieser Welt lebt, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Viele geben sich auch mit Milchspeise zufrieden. Das klagt ja der Hebräerbriefschreiber. Das war genau das Echo. Nicht kleine Kinder. Kleine Kinder, die würden sicher in den ersten Monaten, wenn man ihnen also die besten Koteletts vorsetzte, da nicht gesund normal wachsen. Das müssen wir natürlich auch sehen. Und darum sollten wir immer alles anbieten, weil in jeder Gruppe auch alles vorhanden ist, nicht? Aber wie wenig wird doch auch feste Speise geboten. Immer wieder freuen sich die Gläubigen, wenn sie Evangelisation haben und dort die Menschen zur Bekehrung gerufen werden. Ach, das haben wir ja alles, nicht? Und jetzt müssen wir nur ein bisschen wieder aktiv werden und dann ist das Gewissen beruhigt. Vom Manna, von der festen Speise hier zu leben, bedeutet doch, dass wir immer mehr umgestaltet werden in das Bild, dass wir auch in äußersten Verhältnissen einer solchen Wüste eine Kraft haben. Aber auch damit rechnen, dass der Herr uns zum Ziele führt. Er geht voran, er führt uns in wunderbarer Weise und wenn wir durch den Jordan gegangen sind, hinein in das Land der Ruhe, dann dürfen wir wissen, sorgt Gott auf andere Weise für unsere Lebenserhaltung. Möchten wir aber nicht von dem Brot dieses Lebens her uns speisen lassen. Denn wer hier im Diesseits, im Kosmischen seine innersten Triebe zu befriedigen versucht, den wird eben immer mehr hungern und auch dürsten. Das gilt uns. Wir dürfen uns freuen an der herrlichen Natur. Aber wenn Sie zu Hause auch die herrlichen Fotos als ausschließliche Erinnerung an Arosa haben und nur das brauchen, um sich in trüben Stimmungen vielleicht seelisch zu erheben, das reicht nicht. Sie können sich freuen und das tun wir ja alle an der herrlichen Natur. Aber wenn Sie Leiden haben, Nöte, Drangsal, dann hilft nur das Wort, sodass wir innerlich gestärkt, gekräftigt und gegründet werden. So werden wir also durch das Brot des Lebens in der Fülle des Lebens in Christus in wunderbarer Weise gestärkt. Und dann haben wir nicht nur etwas vom Leben, sondern das Leben. Zu Pastor Busch kam ein junger Mensch, der war fasziniert von seiner Botschaft, hatte den Eindruck, er müsse sich bekehren, sagte aber dann, hier Pastor Busch, ich will erst etwas vom Leben haben. Und dann sagt dieser Gottesmann, der ja immer so spontan geistgewirkt antworten kann, Mann, etwas vom Leben, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will das Leben haben. Und das brauchen wir. Nur in Christus ist das Leben, die Fülle des Lebens und das Brot des Lebens, bringt uns zu einem gesunden, normalen Wachstum. Durch Wüste hindurch, allen Anfechtungen zum Trotz, in die Gemeinschaft mit Christus, bis wir vom Schauen, vom Glauben zum Schauen kommen. Noch leben wir auf Glaubensbasis, aber Kraft dieses Lebens dürfen wir wunderbarerweise auch das Ziel erkennen. Und nun noch etwas zu dieser Aussage. Ich bin auch die Auferstehung. Ist das noch mehr als nur das Leben? Ja, wir müssen es so differenziert sehen. Diese Aussage Jesu stammt ja aus Johannes Kapitel 11. Angesichts des gestorbenen Lazarus kann der Herr das zuvor in aller Souveränität sagen. Er ist also nicht da, durch die äußeren Symptome aus dem Gleichgewicht geworfen worden. Da konnte der Leichnam 4 Tage unter den Bedingungen, dort den klimatischen Bedingungen im Lande Palästina dort schon in Verwesung übergegangen sein. Wer selbst sagen kann, ich bin die Auferstehung, für den gibt es dann diesbezüglich keine Probleme mehr. Hier wurde zunächst etwas vorab dargestellt, denn der Lazarus ist ja nur wieder zu diesem biologischen Leben zurückgerufen worden. Allerdings wurde allen, die dieses Phänomen miterleben konnten, deutlich, hier steht einer, der dem Tode gegenüber schon göttliche Souveränität und Vollmacht aufweisen kann. Aber erst dadurch, dass Jesus selbst in den Tod hineinging, im Durchleiden konnte er diesen gewaltigen Fürsten überwinden. Denn das wissen wir, dass er sicher der zweitstärkste negative Fürst ist, dieser Todesfürst, der dann besiegt wurde, sodass wir jetzt schon das göttliche Leben haben dürfen, ewiges, unauflösliches Leben, aber zugleich auch nach Epheser 1 von Vers 19 und 20 an wird das berichtet, mit ihm dort sitzend in der Auferstehungskraft des Christus leben dürfen. Denn da heißt es, die gleiche Kraft, die Jesus, nämlich durch den Vater, aus dem Tod herausholte, die soll in uns wirksam sein. Es liegt also zugleich in uns schon dieses Auferstehungsleben drin, das die Garantie dafür ist, dass also auch wir einmal diesen physischen Leib abgelegt habend einen herrlichen Auferstehungsleib bekommen dürfen. Das hängt zusammen mit der Wiederkunft Jesu, wenn Haupt und Glieder vereinigt werden. Und da gibt es 2 Gruppen auch von Gläubigen, die da entschlafen sind in Christo, die bereits gottgemäßes Leben und Auferstehungsleben hier in sich hatten, die werden durch den gebieterischen Zuruf, in ähnlicher Weise wie Jesus den Lazarus aus den Toten herausholte, nun en atomo in einer Zeit und vielleicht auch in diesem Atomzeitalter, das steckt wohl beides darin, die werden herausgeholt und in diesen Herrlichkeitsleib des Christus umgestaltet. Und es gibt auch eine Gruppe, die also nicht entkleidet wird, sondern überkleidet. Das hätte sich Paulus schon gewünscht, aber von Philipper Kapitel 3 her hat er dann die Offenbarung bekommen, zu erkennen ihn, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, sodass er sogar seinem Tode ähnlich wurde, um dann auch diese Ex-Anastasis schon zu erfahren, die Herausauferstehung. Das ist ein Geheimnis, das Gott nur jedem enthüllen kann. Was aber grundsätzlich da ist, auf der Basis der Aussage, ich bin die Auferstehung. Wenn wir dieses Leben höchster Qualität haben, dann dürfen wir mehr als Übersieger sein. Selbst da, wo wir diesen Leib der Sünde, der aber ein Tempel auch zugleich des Heiligen Geistes ist, ablegen und wo wir dann durch diese gottgemäße Kraft der Auferstehung verwandelt werden dürfen. Das steht noch bevor. Aber ich möchte nochmal sagen, das dürfen wir jetzt im Glauben schon fassen. Wir dürfen also angesichts der Enak-Söhne, der Mächte und Gewalten nach Epheser 6 schon die göttliche Waffenrüstung anlegen, hier, damit wir das ganze Feld, das uns abgesteckt ist, und was ist es? Das ist der gesamte Kosmos. Ja?
Alles ist euer,
genau.
Es sei der Kosmos oder der Tod.
Ja. Dass wir das hier schon einnehmen und so überwinden, damit wir mit ihm verherrlicht werden. Und hier merken wir auch den Unterschied doch zu dem Erstlingsvolk aus allen Völkern Israel. Kriegt zunächst auf dieser Erde auch ein Feld abgesteckt, das aber zunächst sich auch auf Länge und Breite bezieht, während wir als die jetzt schon Glaubenden auch die Tiefe und die Höhe erkennen dürfen, um den ganzen Kosmos hier schon überwunden zu haben. Was sagt selbst ein Johannes? Der Glaube, nicht unsere eigene Anstrengung, nicht unsere Fantasie, nicht unsere Projektion. Der Glaube des Christus in uns ist der Sieg, der diesen Kosmos schon überwunden hat. Und darum dürfen wir angesichts eben auch all des furchtbaren Elends, und Gott geht immer über Gericht, über Tod zur Herrlichkeit, nie verzweifeln, sondern im Gegenteil, wir sollten wissen, Gott sei Dank nach 1. Korinther 15, das wird in den letzten Versen beschrieben, Gott sei Dank, der uns den Sieg, nämlich diesen herrlichen Auferstehungssieg, in Christus ständig gibt. Denn er hat den Tod überwunden und wir dürfen bereits mit ihm diesen Tod überwinden. Aber ich möchte nochmal sagen, die Praxis ist, dass wir Augenblick um Augenblick dann auch den alten Menschen, der mitgekreuzigt ist, im Tode halten und so das höhere Gesetz des Geistes des Lebens wirksam werden lassen sollen. Wir sind das bereits und sollen das werden. Das ist das göttliche Geheimnis. Darf ich dann einem schlichten Beispiel mal demonstrieren, ein Geheimnis. Da hat also mal ein Besitzer eines Schlosses Besuch durch alle Räume führen wollen und wollte ihm auch so da unten im Kellergeschoss einige Grabstätten, Grüfte zeigen, mit Inschriften von Vorfahren und Ahnen. Und wie die Gesellschaft da so hinabsteigt in die untersten Örtern auf einmal, bewegt sich da so ein Grabdeckel. Alle sind entsetzt, erstarrt. Und der Besitzer des Hauses springt da drauf und sagt, was tot ist, muss doch tot bleiben. Das wird irgendwie nur so eine Sage sein, nicht? Aber für uns oder für mich war das immer ein Hinweis. So sollen wir uns verhalten. Wenn der alte Adam da unten, der ist ja schon mit begraben, nicht? Aber wie viel guckt leider so in der Praxis von dem Alten immer noch wieder da raus, wie bei dieser Geschichte da unten, ne? Was haben wir zu tun, wenn uns das Geheimnis groß geworden ist? Dass wir einen Schrecken kriegen? Dass wir anfangen, ihn zu beschwören? Oder dass wir sogar mit dem Alten uns herumschlagen? Nein. Drauf! Was tot ist, muss doch tot bleiben. Haltet euch dafür. Das heißt, rechnet damit. Das ist göttliche Mathematik, göttliche Überlogik. Dass wir der Sünde abgestorben sind. Und dass wir so in der Neuheit dieses gottgemäßen Lebens, das sagt Paulus in Römer 6, von den Versen 11 an wird das beschrieben, so in der Neuheit dieses gottgemäßen Lebens wandeln, dass wir in dieser Auferstehungskraft eine Möglichkeit haben, über Sünde und Tod hier schon zu triumphieren. Selbst dann, wenn wir arg attackiert und angefochten werden. Paulus hat das in mehreren Situationen erfahren. Und da möchte ich uns mal sagen, erst dann, wenn Gottes Stunde zum Abruf hier für uns da ist, und da sollten wir uns auch wehren gegenüber all diesen Mächten und Gewalten, die diese Zeit für uns verkürzen wollen, damit wir ja nicht in diesem Lernprozess zu kurz kommen. Paulus konnte, als er gesteinigt wurde, Kraft dieser Auferstehungskraft durch das Gebet der Brüder unterstützt, wieder lebendig seinen Dienst fortsetzen. Auf der Insel Malta, als er auch von so einer Schlange da attackiert wurde, nicht? Und er war gerade aus der Katastrophe, aus dem Meer, dieser furchtbaren Not, der Gewalt des Meeres herausgerettet, da wieder sowas. Immer wieder dem Tode, sagt Paulus, immer wieder dem Tode preisgeben. Warum denn? Auf dass er ständig auch dieses Auferstehungsleben erführe. Und er konnte dann in dieser Kraft der Auferstehung dieses Gift in sich auch überwinden. Das sollen wir hier schon erfahren, liebe Geschwister. Ich sehe manchmal eine Gefahr, dass wir alles nur nach drüben verlagern. Gewiss, wir sind in einem Segen gesegnet, der überkosmisch ist, aber irgendwo muss er sich doch hier auch in der Kraft der Auferstehung bemerkbar machen. Und das sollten wir auch erfahren. Ein China-Missionar, noch zur Zeit, als China offen war, wurde kurz nachdem er die Ausbildung beendet hatte, eingeladen, und alle Missionare freuten sich, da ist er, wir kriegen Verstärkung, es wurde Reis serviert mit Stäbchen, das konnte er noch nicht so, der Reis fiel auf den Boden und eine giftige Schlange wurde dadurch angelockt. Der Betreffende verspürt plötzlich einen stechenden Schmerz in seinem Bein. Nach kurzer Zeit war dieses Bein unförmig angeschwollen, tief blau-schwarz. Also das den anderen Missionaren zeigte, sagten die: Lieber Bruder, in einer halben Stunde ist alles vorbei, regle, was zu regeln ist. Andere sagten: Wir haben eigentlich nicht den Eindruck, dass der Betreffende nur hierher gekommen ist, um seine Sprachstudien zu erledigen, sondern dass er noch seinen Dienst tun soll. Und sie haben gebetet. Man legt den Betreffenden auf sein Zimmer, der fällt in einen Todesschlaf, am nächsten Morgen wacht er auf, schaut sein Bein an, völlig normal. Er fängt an zu loben und zu danken, weckt alle im Haus auf, und das war ein Freudenfest in dem Sinne, kann man sich vorstellen. Der Betreffende ist später nach Deutschland gekommen, lässt sich von einem Spezialisten untersuchen. Da wird festgestellt, dass dieses Schlangengift noch in den Adern vorhanden ist. Durch die Kraft göttlichen Lebens unwirksam gemacht. So ist es nämlich auch mit uns. Das Sündengift pulsiert noch in uns. Todeskräfte sind in diesem Leib noch wirksam, aber nicht eher, und das sollten wir uns mitnehmen, als die Stunde Gottes da ist, sollten wir uns irritieren lassen. Wir können manchmal auch, wenn wir gläubig sind, Kraft unserer falschen Verhaltensweisen, 1. Korinther 11, können wir das hier gesteckte Ziel verkürzen. In 1. Korinther 11 wird das geschrieben, dass da aufgrund von falschen Einstellungen in der Abendmahlspraxis auch Schwachheit, Krankheit, früher Tod die Folge war. Das ist die eine Seite. Wir können nicht alle leiden, nicht alle Leiden undifferenziert nehmen, sondern wir müssen fragen: Herr, was willst du sagen? Was ist dein Ziel? Paulus wusste, was dahinter stand. Bitte, ich sage nicht damit, dass alle Schwachheit, alle Krankheit und Tod darauf zurückzuführen ist. Gar nicht. Aber wir müssen von der Bibel her das differenziert sehen. Worum es mir geht, ist dies, dass wir erkennen auch die göttlichen Möglichkeiten, denn der Feind, das haben wir heute Morgen durch diese Gottlieb-Indittus-Geschichte bekommen, der Feind wird, auch wenn er rechtlich bereits ausgeschaltet ist durch den Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha, wird er versuchen, seine Bastionen und Positionen zu halten, und oft gehen wir aus Mangel an Erkenntnis auch da zugrunde. Liebe Geschwister, was ich sagen möchte, ist, dass wir das ganze Feld gottgemäß behalten wollen. Darüber hinaus können wir nicht gehen. Israel hatte hier ein Feld, das es behalten wollte. Leider hat dieses Volk bis heute das Land noch nicht eingenommen. Da gab es ja auch selbst noch zu David und Salomos Zeiten Bereiche, die nicht eingenommen wurden aufgrund von Trägheit und Ungehorsam. Und was passierte? Genau die dort sitzen gelassenen Feinde, die wurden dann Israel ständig zum Stachel. Haben wir unseren Gaza-Streifen eingenommen? Ist die Frage jetzt für mich und uns alle. Leben wir in der Kraft des Auferstandenen, dass wir im Namen Jesu, soweit das hier uns Gott gesetzt gegeben ist, das kann unterschiedlich in jedem Leben sein. Das kann auch in Leiden, in Drunterbleiben nach Hebräer 11 sein. Aber die Kraft der Auferstehung, und das sei jetzt mein letzter Hinweis, ist so oder so wirksam. Entweder die Verhältnisse verändern sich Oder, und das ist das Hauptanliegen, wir werden verändert und kriegen diese Kraftmitteilung. Und selbst dieser Paulus, der immer in Schwachheit die Kraft des Auferstandenen erfuhr, der konnte bis zum Schluss ein Zeugnis des Sieges geben. Freut euch im Herrn, alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Warum? Weil er wusste, der Herr ist nah, das steht nämlich in dem Zusammenhang. Der Auferstandene lebte in ihm, auch in der Zelle im Gefängnis. Und darum hatte er es gelernt, in Philippi schon zu loben und zu danken, wenn auch zur mitternächtlichen Stunde. Diese Kraft wurde dort wirksam und auch in der Einsamkeit, nachdem alle in Asia ihn verlassen hatten. Er sagt dann, aber der Herr stand mir bei. Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde diesen Weg geht. Es ist ein Weg äußerer Vereinsamung auch. Diesen Weg verstehen nicht viele. Das ist der Weg des Kreuzes nach Philipper 2. Seid genauso gesinnt wie der Herr, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Darum aber hat Gott ihn erhöht. Das ist etwas von dieser Tiefe und Höhe. Hat ihm einen Namen gegeben, dass in diesem Namen sich alle Knie beugen sollen. Und da haben wir auch eine göttliche Vollmacht. Das ist der Weg zur göttlichen Fülle des Geistes. Und nicht, das möchte ich auch mal sagen, primär, wie das manchmal geschieht, ach, der ist so fröhlich, das möchte ich auch haben, Handauflegung, jawohl, und dann ist er auch fröhlich, ohne Kreuz und Buße und Sünde, da müssen wir also aufpassen. Das ist der Weg, den uns der Herr weist, zu erkennen ihn, die Kraft der Auferstehung, aber es muss auch diese Auferstehungskraft deutlich werden. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren. Ich bin das Leben, er ist das Brot des Lebens. Lassen wir uns ständig von diesem Manna beschenken, obwohl wir hier so herrlich bedient werden, nicht? Das aber ist das Entscheidende. Und er ist die Auferstehung. Und darum dürfen wir uns freuen nach Philipper 3. Dort ist unser Wandel, von dort erwarten wir den kommenden Herrn. Und dann werden wir verwandelt en atomo und werden ihm entgegengehen und dem Herrn dargestellt werden. Dann ohne Flecken, ohne Runzeln, nicht? Die möchten wir manchmal gar nicht so gern hier haben, gell? Darum machen wir so viel Mühe uns um diesen vergänglichen Leib. Ist auch gut, dass wir nach außen hin auch dargestellt werden. Aber es ist nicht das Entscheidende. Von innen her schön bedeutet das Leuchten des Christus in seiner Auferstehungskraft hier zu praktizieren auf den Tag, auf den wir uns alle freuen. Haben wir etwas von diesen überraschenden Momenten aus dem Wort her mitbekommen können? Ich wünsche es uns. Und so dürfen wir weiter uns freuen auf alles, was in diesem Tag noch drin liegt, an Überraschungen, die wir immer unter diesem herrlichen Aspekt einordnen dürfen. Dann dürfen wir uns freuen, dass die Kinder singen, dass unsere Geschwister aus Israel hier waren, dürfen uns freuen an der herrlichen Bergwelt, denn dann ist erst in der rechten Weise alles unser. Das wird der Herr uns schenken und uns so in sein Bild umgestalten. Amen.
Sich so treu an die Zeit hält, dann hat der andere noch Gelegenheit.
Ab nur ab.
Wir haben gehört, Wort Gottes essen. Hunger. Eine feine Darstellung dieses Vorganges haben wir in dem einfachen Tätigkeitswort lesen. Und zwar im Griechischen. Das griechische Wort, das richtig übersetzt wird mit lesen vorerst, heißt anaginosko. Und das bedeutet genau das, was wir in der lieblichen Erzählung im Buche Ruth dort vor uns haben, als die Ruth noch in ihrer Demutstellung und Bescheidenheit hinter den Schnittern herging und den Arbeitern und Arbeiterinnen als Letzte sich niederbückte, um was zu tun? Die übrig gebliebenen einzelnen Ähren, jetzt bitte, aufzulesen. Hat sie Ähren aufgelesen, um Ähren aufzulesen? Dumme Frage, nicht?
Um Brot zu haben.
Um etwas zum Essen, um Brot zu haben, für ihre Schwiegermutter und für sich. Und das versteht die Schrift unter dem Wort Anna, ich bücke mich, nehme etwas, was unten ist, herauf, führe es an den Mund und esse es. Das wird mir einverleibt und wird ein Bestandteil von mir selbst. So. Das ist Lesen. Besonders dann, wenn wir die Bibel lesen. Dann haben wir erst gelesen, wie man lesen sollte.
Arthur, da fällt mir jetzt gerade auf, biologisch müssen wir Brot also von der Erde nehmen.
Ja. Erst bücken.
Erst bücken.
Ja.
Aber geistmäßig kommt das Manna von oben.
Geht die Sonne, kommt die Sonne von unten herauf beim Aufgang oder von oben herab? Emil, du hast da dich gemeldet.
Ja.
Kommt die Sonne von unten herauf, wenn sie aufgeht, oder von oben herab?
Die kommt immer von oben herab.
Was?
Wenn ich die Sonne sehe, ist er nie da unten gewesen, sondern immer oben.
Genau, das ist der gottgemäße Standpunkt. Die Sonne ist eigentlich immer oben. Wir sehen es nur anders. Vom Standpunkt des Menschen aus.
Warum spricht...
Ich will sie pädagogisch stützen.
Ja, also sowas. Wisst ihr, wie ich jetzt dastehe? Jetzt sehe ich als Apostel Paulus hier und sage, ich kämpfe nach links und nach rechts. Oh. Ja. Also, und zwar, warum sagt denn, liebe Brüder, warum sagt denn die Schrift selbst, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang? Ja, wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Ich natürlich. So. So, also, jetzt kommt das Wunderbare. Die Schrift spricht vom Aufgang der Sonne, genau wie der Mensch das sieht und empfindet und auch das Wort Gottes beschreibt. Aber jetzt kennen wir ein Wort, das heißt, vom Aufgang aus der Höhe. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir beides. Nicht? So. Also, sowohl als auch. Dann eine kleine Sache. Er hat den Tod verschlungen in Sieg. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich so etwas eben jetzt lese, wie geht das zu? Oder wie ging das zu? Sonntagsschulgeschichte. Ihr gestattet mir noch 5 Minuten. Dann müsstet ihr mir jetzt, wenn ich um 5 bitte, 10 gestatten. Also, Sonntagsschulgeschichte. Mose weidet die Herden seines Schwiegervaters Jethro. Gott erscheint ihm. Mose, was ist in deiner Hand? Stab, Hirtenstab. Wirf ihn auf die Erde. Mose lässt ihn auf die Erde gleiten. Eine Schlange. Im Moment, Berührung mit der Erde, verwandelt sich der Stab in eine Schlange. Und zwar eine Schlange, dass der Mose, der sicher etliche Schlangen schon gesehen hat, flieht von ihr. Gott sagt, Mose, ergreife diese Schlange an ihrem Ende. Mose, gehorsam, ergreift die Schlange an ihrem Ende, an ihrem Schwanzende. Und was hat er wieder in seiner Hand? Seinen Stab. Oh. Hokus pokus, nicht? Hokus pokus. Aha, Achtung. Das war nur das Lehrlingsstück. Jetzt stehen Aaron und Mose vor Pharao. Mose gibt seinen Stab dem Aaron, wirft ihn vor die Füße des Pharao. Jetzt was passiert? Aha. Eine Schlange vor dem Hofstaat des Pharao, der Erschrecken, aber sofort besinnt sich der Pharao, halt, ich habe ja auch Zauber. Lässt sie kommen mit ihren Stäben, werft bitte eure Stäbe auf den Boden. Was geschieht? Die vielen, also Mehrzahl der Stäbe der Ägypter, verwandeln sich in Schlangen. Ja, wer triumphiert jetzt? Der Pharao und sein Stab. Aber was geschieht jetzt? Jetzt haben wir ja gehört, er hat den Tod verschlungen in Sieg. Jetzt verschlingt die Schlange des Mose, sämtliche Schlangen der Ägypter, des Pharao. Und Pharao ist ein Modell für Satan auf seine Weise. Sämtliche Schlangen des Pharao. Ha. Also wo sind die Schlangen des Pharao jetzt? In der Schlange des Mose. Was macht Mose jetzt? Hat er ja gelernt als Lehrling, nicht? Jetzt ergreift er seine Schlange an ihrem Ende. Was hat er jetzt in seiner Hand? Hat er nur wieder seinen Stab in der Hand? Jetzt hat er die ganzen Finsternismächte Ägyptens in seiner Hand. Haben wir ein bisschen verstanden? Sonntagsschüler hätten es verstanden. Bitte, gleich wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. Aha. Also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Aha. Als was hat sich also der Heilige Gottes ans Holz erhöht machen lassen? Zur Schlange, zur Sünde, heißt das, der ganzen Welt. Als Heiliger Gottes hätte er nie Finsternismächte verschlingen können. Versteht ihr? Nicht mal Gemeinschaft, nicht mal Berührung. Aber jetzt zur Schlange gemacht, im Hebräischen heißt es sogar zum Drachen, da bei Mose und in Ägypten. Zur Schlange gemacht, kann eine Schlange eine andere Schlange verschlingen? Geht das jetzt? Ist das in Ordnung? Da so wunderbar hat die verborgene Weisheit Gottes die Weisheit der Weisen dieser Welt überlistet. Und wenn nun etwas verschlungen ist, was passiert denn? Ja, jetzt wird es verdaut. Es wird verwandelt in einen Bestandteil von dem, der es verschlungen hat. Nichts zu machen. Als ich das früher mal in einem kleinen Hauskreis so darstellen durfte, da stand ein Bruder auf und sagte, Halleluja, Halleluja. Da bin ich ja auch als großer Sünder schon verschlungen. Und der Herr Jesus verdaut mich jetzt. Und auf einmal bin ich ein Glied an seinem Leibe. Halleluja. So, das waren die 5 Minuten. Ja. Also, Emil, du dankst noch.
Lieber Vater, im Namen Jesu beten wir dich an und danken dir für diesen Morgen. Du hast uns deinen Sohn vorgestellt, der sagt, ich bin. Und da danken wir dir, lieber Herr, dass du für uns das Leben bist. Und wir haben ja dann gehört, was zum Leben gehört, auch das Brot. Aber wir wissen, dass unser Leben in den Tod hineingeht. Und da danken wir dir ganz besonders, dass wir wissen dürfen, dass wir bereits in diesem Auferstehungsleib durch den Tod hindurchgegangen sind. Und dass in uns jetzt dieses neue Leben wirksam werden darf. Und es ist nur für uns die Frage, und die stellst du uns auch jetzt in Arosa da oben, wie wir mit diesem neuen Leben fertig werden. Ob wir immer noch den Deckel aufmachen und Ausschau halten, ob dieses Leben, das wir jetzt leben, angenehm genug für uns ist. Und damit aber auch, wenn wir die Welt erblicken, erblicken wir auch die Finsternis dieser Welt und die Last dieser Welt und die Not dieser Welt und die Sorge dieser Welt. Oder ob wir den Deckel zumachen und sagen, mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden. Lieber Vater, das zeig uns jetzt auch in diesen Tagen, dass wir nicht in dieser Welt kleben, als wären wir hier ein Leben lang, ein ewiges Leben lang, sondern dass wir uns sagen, dass wir in dir leben dürfen und du in uns. Und dass wir auch dem Satan gegenüber sagen dürfen, immer wieder weg von uns, überwunden, Sieg. Du weißt, wie wir gebunden sind oft. Und dass viele Menschen so vieles mit sich herumschleifen, was gar nicht zum Leben gehört, was in den Tod gehört. Und da schenkst uns doch, dass wir das ernst nehmen, was unser Bruder uns bezeugt hat heute Morgen. Dass wir bereits bei dir sind, im Geiste. Da wird uns das Leben hier viel leichter und aufgeschlossener. Und wir dürfen auch dann Freude haben und den Frieden im Herzen tragen. Und eine Auferstehungskräfte dürfen dann bereits in uns wirksam werden. Lass uns dankbar sein für das, was du für uns getan hast. Dankbar sein auch, was wir hier oben alles erlebt haben in den 25 Jahren. Wir sind nicht nur Gesegnete gewesen, sondern wir sind auch solche gewesen, die diesen Segen hinaustragen durften zu anderen hin. Und deshalb danken wir dir besonders für alles, was wir hier oben erlebt haben. Und lass nun das alles, was wir gehört haben, uns umsetzen, in die Tat umsetzen, das heißt, indem wir einfach gehorsam sind. Versuchen, dich auszuleben hier, aus deiner Kraft zu leben und aus deiner Freude heraus auch zum Sieg zu kommen. Dein Name sei gepriesen. Amen.
Amen. Amen.
Das ist heute, dass wir das 25. Mal, da wir uns hier im Herrn in besonderer Weise freuen und segnen lassen können, feiern. So. Darf man Feste feiern, wenn man den Herrn liebt? Ja, ja. Das sind meine Feste, sagt der Herr, auch der Abend heute. So. So dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen.
Ich habe bisher in meinen Diensten etwas über die Ich-Bin-Aussagen Jesu dargestellt, anhand des Wortes Gottes, weil der da gesagt hat, ich bin das Licht, ich bin die Wahrheit, die Auferstehung und das Leben, das in höchster Autorität und Vollmacht sagt. Und wir können von diesen Ich-Bin-Aussagen Jesu auch jetzt wieder den Bogen spannen zu dem, was heute Morgen Bruder Muhl darstellt. Ich möchte das tun, indem wir uns nochmal erinnern an die letzte Aussage, Daniel Kapitel 2 und auch 7. Im Hinblick auf Kapitel 7, ja, wo dann die Reiche dargestellt werden, die alle Tiercharakter haben, Raubtiercharakter. Und das ist ein typisches Kennzeichen für die Reiche, die von dem Fürsten dieses Kosmos letztlich inspiriert, gelenkt werden und die ihre eigenen Fürsten haben. Die Gemeinde Jesu Christi, die auch in dieser Welt lebt, ist Teil eines Reiches eben nicht von diesem Kosmos. Und darum muss also auch das Gegenteil deutlich werden an uns, den Seinen, dass wir also nicht Raubtiercharakter an uns tragen und auch nicht so praktizieren. Wenn wir hier oben zusammenleben, ist das sicher kein Problem, da geht es sicher friedlich zu, wenn wir hier so zusammensitzen. Vielleicht bei organisatorischen Problemen können natürlich mal Schwierigkeiten auftauchen. Aber das Gegenteil von Raubtieren wird dargestellt, auch bildlich, etwa in Psalm 23 und in Johannes 10, wenn es um das Verhältnis von unserem Herrn zu den Seinen geht. Zu welcher Tiergattung gehören wir da, wenn ich fragen darf, wenn ich Psalm 23 schon genannt habe oder Johannes 10? Ja, zu einer Gattung, die von Natur aus uns nicht liegt, zu den Schafen. Ne? Da wird ja manchmal gesagt, du bist ein dummes Schaf oder ein Schafskopf. Wer lässt sich da schon gern gefallen, nicht? Und so wollen wir mal, wie ich schon, wenn ich in dieser Hinsicht etwas gesagt habe, etwas mit der Schafologie befassen. Ein Studium, das auf den Hochschulen dieser Welt nicht gelehrt wird, aber das ein Fachgebiet der Hochschule Gottes ist. Der Jesus bezeichnet sich ja als den guten Hirten. Und ich will aus Johannes Kapitel 10 doch einige Verse lesen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle und dieselben muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und wird ein Herde und ein Hirte werden. Der Jesus ist ja nur gekommen zunächst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und darum gilt diese Aussage primär auch Israel, aber im übertragenen Sinne, das haben wir hier gehört, auch uns. Vom Wesen her sollen wir also Schafs- oder Lammesart erhalten. Das haben wir von Natur aus nicht. Ich möchte nochmal sagen, von Natur aus sind wir auch solche Raubtiere. Selbst dann, wenn wir durch Erziehung, durch Situationen, Verhältnisse eingeengt werden und uns auch etwas anders verhalten. Aber die Natur ist und bleibt dieselbe. Darum bedarf es des göttlichen Eingriffs, des neuen Lebens, dass wir hier erkennen, wo unsere Berufung liegt. Und das soll heute Abend deutlich werden, im Hinblick auch auf einige Aussagen des Psalms 23, wo wir also das Verhältnis von dem Hirten zu den Schafen kennenlernen. Die Schafe haben zwei wesentliche Eigenschaften. Einmal ist das Schaf ein Herdentier und im übertragenen Sinne bedeutet das für uns auch, dass wir nicht isoliert irgendwo in freier Wildbahn herumspringen und meinen, das sei unsere Freiheit, unser Lebensbereich, sondern es geht um Gemeinschaft, die wir auch hier darstellen wollen, um Gemeinschaft zu Hause. Zweitens wird deutlich, dass dieses Lamm von Natur aus in den wenigsten Fällen aggressiv ist. Es ist dazu mehr bestimmt, auch unter der Führung des Hirten, dann nachher etwas abzugeben, unter Umständen Wolle oder vielleicht Milch, und zum Schluss zu sterben. Also gar keine menschlich gesehen so besonders attraktiven Eigenschaften. Genau das Gegenteil von dem, was in diesem Kosmos dargestellt wird, im Reiche des Fürsten dieses Kosmos, in den Reichen, die immer wieder Raubtiernatur darstellen. Und das letzte Reich, worüber unser Bruder Atumulia noch sprechen wird, dass alle Eigenschaften der bisherigen Reiche in sich vereinigt, konzentriert, ja potenziert, dieses Reich wird ein Raubtier-ähnliches Gebilde sein, in einer Art und Weise, dass, wie es auch in der Offenbarung steht, ja, die Menschheit darüber ins Erschauern gerät. Sind wir solche, die diesen anderen Weg gehen? Es gibt also da gar keinen Zwischenweg. Also so eine Kreuzung zwischen Raubtier und Schaf gibt es nicht. Wir sind entweder das eine oder auch das andere. Jesus selbst nun stellt sich in Johannes 10 als der gute Hirte vor, in einer wieder anderen Eigenschaft. Und die Zuhörer damals wurden natürlich an den Psalm 23 erinnert. So wie die anderen Aussagen war auch dies eine Provokation, eine Herausforderung. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Da steht der Zimmermannssohn und sagt immer wieder, ich bin, ich bin, ich bin. Im Alten Testament, ich bin der Seiende. Das, was eben die Juden bzw. Israel nur im Hinblick auf ihren Jehova Gott des alten Bundes erfassen konnten. Nur wer also durch den Geist Gottes erleuchtete Herzensaugen bekam, wem der Geist Gottes das offenbarte, der erkannte in Jesus diese göttliche Gestalt. Und das benötigen wir auch. Und in der immer dunkler werdenden Zeit, wo also das Raubtierwesen immer stärker in der Menschheit zum Durchbruch kommt, da bedarf es des Lammeswesen. Ich möchte von Psalm 23 hier nun einige dieser Merkmale aufzeigen, und dann auch etwas über diesen Lernprozess sagen, der bis zum wunderbaren Ziele führt. Das ist ja gerade in den Psalmen auch so herrlich vorab geschattet. Auch dieser 23. Psalm ist mehrfach geläutert und so kann jeder für sich sicher etwas aus diesem Psalm herausnehmen. Ich hoffe nicht, dass hier so gesagt, ach, Psalm 23, den kennen wir doch schon, auswendig gelernt. Aber auch inwendig, wesensmäßig, so erfasst, das, was dann auch anwendig haben. Da sagte jetzt bei uns in Korbach ein Bruder, als ein Prediger eine Antrittspredigt halten sollte, man gut, dass der nur nicht über den 23. Psalm gesprochen hat. Er meint also sowas Simples, nicht? Daran kann man ja nicht erkennen, ob einer Predigerqualitäten besitzt. Ich möchte aber trotzdem darüber sprechen. Denn das Entscheidende ist nämlich, ob wir uns auch auf diese Linie führen lassen, das ist gar nicht so einfach, was da drin steht. Aber wunderbar beginnt es hier mit der Aussage, der Herr ist mein Hirte. Ich möchte den Akzent auf dieses Mein legen, dieses wunderbare Wörtlein, das die Beziehung deutlich macht zu dem Nomen Hirte. Mein, ein besitzanzeigendes Fürwort, also ein Possessivpronomen. Nicht ein, sondern mein. Ich kann sagen, das ist ein Hotel, ist nicht mein Hotel hier. Sie merken sofort den Unterschied. Mein bedeutet, dass ich einen Bezug zu der Sache und hier zu dieser Person habe. Ist das die Voraussetzung in unserem Leben, dass wir sagen können, Jesus ist mein Hirte? So wie jener Analphabet in den Anden, der durch einen Missionar diesen Psalm vorgesetzt bekam, aber nur diese erste Aussage für sich in Anspruch nehmen konnte. Und der Missionar sagte ihm mit diesen Anschauungsmitteln, der Herr ist mein Hirte, dieses Mein vergessen Sie nicht. Als nach Jahren der Missionar wieder dorthin kam, hörte er, dass dieser Mann ums Leben gekommen sei in einer Katastrophe und er habe krampfhaft diesen Finger umschlossen gehalten. Und da war dem klar, der hat das begriffen, dieses Mein. Der Herr ist mein Hirte. Übrigens hat man dieses Kinderlied, weil ich Jesu Schäflein bin, aus dem Religionsunterricht sehr schnell verbannt. So etwas Emotionales, Sentimentales wollen wir nicht im Religionsunterricht haben. Wir wollen also doch zu den dummen Schafen gehören. Wir müssen allerdings wissen, dass wir dabei sehr klug sind. Denn die Weisen dieser Welt, begreifen dieses göttliche Geheimnis nicht. Und die göttlich Klugen sind töricht in den Augen dieser Welt. Darum ist das die Ausgangsbasis, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, wir können es auch in der Gegenwartsform sagen, wie es wohl besser dann übersetzt wird, mir mangelt nichts. Haben wir je Mangel gehabt?
Nein.
Freut mich, dass das einer sagt. Der Herr fragt die Jünger ja auch mal, habt ihr je Mangel gehabt? Und die Antwort, nein, sie haben nie Mangel gehabt. Können wir das wirklich bezeugen? Es geht jetzt nicht darum, dass wir mal in äußere Schwierigkeiten kommen können, ja, um Geldprobleme uns vielleicht sorgen möchten. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn wir gesegnet sind, nach Epheser 1, Vers 3, mit diesem Segen aus den Überhimmlischen, wir alles haben und der wirkt dann auch hinein in diesen Kosmos. Paulus konnte sagen in Philipper 4, Vers 12, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dann beschreibt er mal Situationen, unter anderem auch, ich kann hungrig sein, ich kann auch satt sein. Und es werden noch andere Gegensätze hier dargestellt. Ist also nicht so, dass diese Aussage gemessen wird an äußerem Wohlstand. Für Israel, das haben wir schon mal gehört, in 5. Mose 28 wird der Segen sehr stark irdisch orientiert dargestellt. Und es gibt heute auch Verkündiger, die sagen, wir müssen einen Maßstab haben für das, was Segen ist. Du darfst also gar nicht in ärmlichen Verhältnissen leben, du darfst keine Schwierigkeiten kriegen, du musst also immer gesund und reich sein. Das wird als Verheißung Israel sicher noch geschenkt werden. Und ich möchte auch hier betonen, das sind auch Segnungen, die uns zuteil werden können. Aber wenn dieser irdisch bezogene Segen nicht da ist, dann sollen wir eben nicht in Verlegenheit kommen, sondern wissen, dann gibt der Herr uns etwas Besseres. Und zwar einen Segen, der über diesem Kosmos ist. Und das ist ein Geheimnis, was der Herr uns immer wieder aufschließen muss. und aufschließen wird, dass unser Mangel nicht abhängig ist von äußeren Gegebenheiten, Verhältnissen, Situationen. Aber auch unsere Freude, unsere Fülle, das, was wir bekommen, einen anderen Grund hat, nämlich in der Nachfolge des Herrn, wenn wir bereits über diesem Kosmos sitzen. Dann dürfen wir sicher sagen, uns mangelt nichts. Und das sollten wir auch bekennen. Sagen Sie also nicht, wenn Sie Nöten und Schwierigkeiten sind, ach du liebe Zeit, da fehlt mir das, mir geht so dreckig und da habe ich schlecht geschlafen und das. Nicht? Wir bringen ja so viel über unsere Lippen, was ein Beweis dafür ist, was uns im Innersten begegnet. Wenn wir vom Herzen glauben, ich habe schon mal auf Römer 10, Vers 10 hingewiesen, und mit dem Munde entsprechendes bekennen, wird Gott dazu stehen, mir mangelt nichts. Und das hat mal jemand gesagt. Es wird Gott zu einer solchen Verheißung stehen und dann sogar den entferntesten Stern oder das kleinste Staubkörnlein in Bewegung setzen, um zu seinem Worte zu stehen. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Das sind Bedingungen, das sind Inhalte und Ziele. Der Herr verheißt uns nicht, dass er uns ins Schlaraffenland setzt, wo uns die gebratenen Tauben, ohne dass wir etwas tun, in den Mund fliegen. Er verheißt uns auch hier nicht, dass er uns reich mit Coca-Cola und Fanta beschenkt, das können wir alles auch haben, ja, bitte recht verstanden. Er führt uns auf grüner Au zum frischen Wasser. Es geht also hier um die geistlichen Beziehungen. Wie schnell kann doch hier so eine grüne Aue sich auf einmal in einen weißen Teppich verwandeln? Was nun, nicht? Wenn wir eben von diesen äußeren Gegebenheiten her abhängig wären. Jetzt finden wir da draußen keine Blume. Darum müssen wir eine andere grüne Aue haben, die eben nicht abhängig ist von Witterungsverhältnissen. Und die Menschen, die auf diesem Kosmos sind, die sind eben abhängig davon. Und unser Herr will uns einen anderen Weg führen. Zu einem frischen Quellwasser, wo es darum geht, dass unser innerster Durst gestillt wird.
Grün ist die Farbe nicht nur der Hoffnung, wie man sagt, sondern direkt neues Leben, neuen Lebens gezeugt ist.
Ja. Dankeschön, ja. Da wird das Gras auch nicht verwelken. Da ist das Wasser immer quellfrisch, kein abgestandenes Wasser. Wir wissen, dass die Israeliten einmal in der Wüste tief enttäuscht waren nach mehrtägiger Wanderung, als sie fast am Verdursten sich nun auf vermeintliches frisches Wasser stürzen und es war bitter. Gott griff dann aber ein. Er ist der, der verwandelt. Er, der frisches Wasser schenkt, und wir kennen gerade aus der Wüstenwanderung noch andere Situationen, wo Israel dieses frischen Quellwassers bedurfte. Wenn unser innerstes Sehnen, unsere Triebbefriedigung ausgerichtet ist auf die Quellen dieser Welt, werden wir immer mehr Durst haben nach dem, was dieser Kosmos anzubieten hat. Ist das eine Erfahrung, die wir gemacht haben? Jawohl. Dann wird aus bestimmten zunächst neutral gerichteten Trieben eine Lust, die belastet, und Begierden werden daraus. Und so taumelt der Mensch von Begierde zu Begierde. Das ist ein Zeichen dieser Zeit. Dass der Mensch einfach nicht mehr sich begnügen kann mit dem, wie es Paulus sagt, so ihr Nahrung und Kleidung habt, sondern immer mehr nimmt. Das Erschütternde, dass gerade die jungen Menschen, die in unserer Wohlstandsgesellschaft hier aufgewachsen sind, überhaupt nicht zufrieden sind, dass sie ja Anlass sind für manche Ärgernisse im politischen, im sozialen Bereich. Wir müssen das auch mal verstehen. Wir Erwachsenen sind ja zum Teil mitschuld daran. Und zwar gerade Kinder aus gut situierten Elternhäusern, die auf die Straßen gehen und auf einmal so einen starken Linksdrall kriegen, dass sie sozialistische und kommunistische politische Ziele vertreten. Das habe ich oft genug erlebt. weil sie nicht wissen, wozu sie auf dieser Welt sind und weil letztlich das materielle Angebot ihre innersten Triebbewegungen nicht auffangen kann, die letzte Triebbefriedigung nicht bieten kann. Und dann geht es bis hin zur Drogenabhängigkeit. Das ist ein Grund dafür, dass der Mensch, der heutige Mensch, eben sich nicht auf diese grünen Auen, die Gott bereitet, führen lässt und nicht zum frischen Wasser, wo unser Durst gestillt wird, sondern wo sie auf Abwege, auf andere Wege geraten. Und das ist bei uns auch nach wie vor eine Gefahr. Es gibt Versuchungen und der Feind wird uns immer wieder von dem rechten Wege abbringen wollen, wird uns isolieren wollen. Aber wie gut, dass der Herr sich auch immer wieder um die verlorenen Schafe kümmert. Er sucht sie. Aber wir könnten uns sicher auch manchen Umweg ersparen, wenn wir unter seiner Führung blieben. Das Wunderbare ist, dass wir hier erquickt werden, Vers 3, auch in der Seele. Er erquicket meine Seele. Er erquickt also nicht nur unseren Geist, sondern hat etwas auf dieser grünen Aue und am frischen Wasser auch für unsere Seele. Das müssen wir sagen. Es geht nämlich manchmal auch in bestimmten Kreisen so zu, wie ich das mal hörte. Da wird also ganz ernst da gesessen, sodass man den Eindruck hat, das sind merkwürdige Heilige, sonderbare Heilige, vielleicht sogar Eisheilige, dass man daneben friert. Ja? Ist hier nicht der Fall, trotz des Schnees draußen. Nicht? Hier merke ich, ist genügend Wärme da, nicht nur im Raum gut temperiert, sondern wir verspüren auch Herzlichkeit. Darum will dieser Herr auch unsere Seele erquicken. Drei Dimensionen der Seele, der Wille, das Gefühl und der Verstand. Wir sollen auch hier, wenn der Geist Gottes in uns angefangen hat, ich komme jetzt von 1. Thessalonicher 5, Vers 23 her, erfahren, dass der Geist Gottes auch unsere Seele durchdrängt, heiligt, sodass auch dann der Leib davon erfasst wird. Geist ganz samt Seele und Leib. Und da ist manchmal etwas Nachholbedarf, weil so einige Fromme meinen, geheiligt sein heißt, so einherzugehen, wie jemand, der ins Kloster gehört, immer ernste Miene aufsetzen, Kleidung entsprechend und gar nichts Frohes, Fröhliches leuchtet durch. Gott möchte uns Freude schenken, ist eine Frucht des Geistes, Friede. Aber im Gegensatz zur rein seelischen Begeisterung liegt die Quelle der Freude woanders. In Christus selbst. Und da kommen wir letztlich nur zur Ruhe, da werden wir beschenkt, da dürfen wir reich sein, aus dem Reichtum des Christus schöpfen. Da wird auch unser Verstand erleuchtet durch den Heiligen Geist. Es ist doch so wunderbar, wenn wir hier aus der Bibel Wahrheiten vernehmen, die wir doch sonst gar nicht hören. Die hören Sie auf keiner Hochschule. Das sind vergängliche Weisheiten. Hier dürfen wir einen Einblick gewinnen in die Weisheit Gottes. Da darf sich auch unser Verstand daran freuen. Und schließlich wird dann dadurch unser Wille in die richtige Richtung gelenkt. Nicht mein Wille ist es, der hier produktiv wird, sondern mein Wille hat sich diesem Willen der Führung des guten Hirten unterzuordnen und dann sind wir auch im seelischen Gleichgewicht. Das möchte ich uns auch von diesen Tagen her wünschen, dass unsere Seele erquickt wird. Kommet her zu mir, sagt der Herr Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, Ruhe geben für die Seele. Das ist ein tragisches Kennzeichen unserer Zeit, dass trotz all der Angebote durch diesen Kosmos die Menschen immer unzufriedener, immer mehr auch depressiv werden, immer weniger eigentlich das darstellen, was Gott in den Menschen hineinlegen möchte. Wir müssen einfach diese schaurigen Zeiten, von denen ich gesprochen habe, 1. Timotheus Kapitel 4, die ersten Verse und 2. Timotheus Kapitel 3 hier so verstehen. Es werden eben gräuliche Zeiten sein, wo der Mensch im Innersten seines Wesens durch andere Mächte angegriffen und zerstört werden soll. Darum sollten wir dieser wunderbaren Weisung folgen. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir sollen sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. Es geht also nicht so, dass wir Pläne fassen und sagen, so, ich will das und das machen, Herr, nun segne mich.
Aber so wird es ja meistens gemacht.
Ja. Nicht? Wir planen, auch im Reiche Gottes wird so vieles getan und dann wird gebeten, Herr, nun segne das. Das geht nicht. Und darum gibt es auch so viel Leerlauf. Und dass wir immer wieder fragen möchten, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Lass mich klar wissen, was dein Wille ist, der differenziert zu sehen ist. Ja, es gibt also einen guten, wohlgefälligen, vollkommenen Gotteswillen, dass wir den erfahren und Gott will ihn uns zeigen, er will ihn uns lehren und dass wir dann geführt werden. Und nun möchte ich hier eine andere Ich-Bin-Aussage mit einschalten. Selbst dieser Weg ist bereitet. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6 auch, ich bin der Weg. Er fordert nichts von uns, was er nicht uns selbst zu geben bereit wäre. Er ist der gute Hirte, der uns vorangeht. Es geht also hier um Führung. Und wir wissen, dass im Neuen Testament der Heilige Geist nach Römer 8 diese Führung im Auftrage Jesu übernimmt. So viele Söhne Gottes sind, lassen sich vom Geiste Gottes führen. Und er ist selbst auch der Weg. Und nach Epheser 2, Vers 10 sind alle Werke, die auf diesem Wege zu erledigen sind, bereitet, längst zuvor bereitet. Und er bereitet auch uns nach diesem gleichen Vers, Epheser 2, Vers 10, dass wir in diesen Werken und auf diesem Weg wandeln können. Ist ein Unterschied, nicht, ob ich nun mühsam und beladen selbst hier auf so einen Berg kraxeln muss oder ob ich mich dann auch mal in so eine Gondel setze und da hochfahren lasse. Das Letztere wäre das Bereitete, aber ich will jetzt bitte nicht den Bergsteigern hier sagen, sie sollen sich in so eine Gondel setzen. Nicht? Es war nur ein Vergleich, denn es macht Freude, da aufzusteigen und dann nachher auch die Mühen des Schweißes selbst zu genießen. Aber in der Praxis des Lebens sollten wir das immer wieder erkennen unter der Führung Jesu. Er ist der Weg. Es ist nicht der breite Weg, den die Massen gehen. Und er ist selbst ja auch die Tür zu diesem Weg. Und dieser schmale Weg wird heute im Allgemeinen verbreitert. Viele meinen, wenn sie auf dem schmalen Bürgersteig, der allerdings zum breiten Weg gehört, ja, marschieren, sie wären auf dem breiten Weg, auf dem richtigen Wege, auf dem schmalen Weg. Täuschen wir uns also nicht, die Richtung ist entscheidend und die Eingangstür. Ein solcher Weg wird flankiert oder begrenzt von beiden Seiten. Je höher dieser Weg hinaufführt, je schmaler dieser Weg ist, umso gefährlicher werden auch diese Begrenzungen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn er ist der Weg, er ist der, der uns führt. Ich darf kurz zwei Gefahren oder Begrenzungen ansprechen. Je mehr es dem Ziele zugeht, werden diese Gefahren, Momente zu beiden Seiten, auch deutlicher, massiver. Sie werden so in Erscheinung treten, dass wir das registrieren. Und ich sehe zwei Dinge. Einmal die Gesetzlosigkeit und im anderen Extrem die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Der Gesetzlose selbst wird ja bald offenbar werden. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht hier weiter auszuführen. Das registrieren Sie, wenn Sie die Tageszeitung lesen, Nachrichten hören. Wo immer sich Menschen gegen göttliche Ordnungen auflehnen, anti-autoritäre Erziehung, ein Schlagwort, da fängt es an. Ich will nur sagen, dass einer der Autoren, der in Amerika dazu pädagogisch etwas geschrieben hat, nach 10 Jahren beteuert hat, hätte ich dieses Werk nie verfasst. Denn die Saat der Gewalt, die damit zusammenhängt, bringt ja auch eine schaurige Ernte. Die Gesetzlosigkeit auf allen Gebieten, sie macht sich auch im religiösen Bereich breit. Da können auf die Kanzel Leute treten, die gar nicht ans Evangelium glauben. Da können sich Frauen erlauben zu predigen, Gott ist tot und was so alles an Möglichkeiten sich im christlichen Lager alles bietet. Gesetzlosigkeit, das ist der eine Grenzbereich und der andere Gesetzlichkeit. Was heißt das? Dass ich nicht auf dem Grunde der Gnade, nicht von der Motivierung Christus ist die Liebe, nun im Glauben wandle, sondern aus eigener Kraft das Gesetz Gottes, Alten und Neuen Bundes erfüllen will. Die Liebe des Christus ist ja des Gesetzes Erfüllung und wir dürfen nach Römer Kapitel 8 im Gesetz des Geistes des Lebens aus Liebe heraus denken, handeln. Das ist dann eine andere Kraft. Alles andere endet irgendwo in der Selbstgerechtigkeit, im Fanatismus. Kennen Sie solche Leute, die dann aufgrund ihrer Erfahrungen, Erlebnisse und ihrer Erkenntnis solche Normen setzen, die auch für die anderen zur Richtschnur werden sollen? Wir wollen uns ermahnen aus dem Geist der Liebe des Christus her. Ja, aber eine gesetzliche Handhabung der biblischen Botschaft endet meistens in Fanatismus. Wie viele Trennungen gibt es doch da? Da ist meistens Gesetzlichkeit dahinter. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, möchte aber auf diese beiden Begrenzungen hinweisen, Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Dieser Weg wird schmaler, aber er führt zum Ziel, und zwar um des Namens Jesu willen. Der Herr führt, er führt zum Ziele, und wir dürfen wissen, dass dieser Weg ein Weg ist mit Anfechtungen und Versuchungen, aber wenn wir unter der Führung Jesu bleiben, dürfen wir getrost wissen, das Ziel wird unter der Führung Jesu erreicht. Es hat Menschen gegeben, die in schwierigsten Verhältnissen sich haben führen lassen, Pastor Busch etwa, während des Krieges, er ist von den Nazis inhaftiert worden. Er hat schaurige Dinge im Gefängnis miterlebt, hat aber immer wieder erfahren, Jesus ist selbst da. Und er hat einmal einem Kriminalbeamten gegenüber gesagt, Sie sind ein armer Mensch, aber ich bin frei. Selbst in einer solchen äußeren Situation der Gefangenschaft. Und Pastor Modersohn, vielleicht kennen auch einige aus Deutschland ihn und auch sein Buch nicht, er hat ein Buch geschrieben, das diesen Titel trägt. Auch er war inhaftiert während der Nazizeit, hat aber immer wieder Gottes gnädige Führung erlebt. Es geht um die Ehre unseres Herrn. Und ich möchte hier auch im Hinblick auf Endzeitsituation noch mal etwas sagen. Der Weg Jesu bei allen Gottesmännern ist immer ein Weg zuerst hinab und dann hinauf. Ich erinnere an Josef. Wunderbare Verheißungen, aber er musste bewährt werden. Ich erinnere auch an Moses, der 40 Jahre eben in der Wüste mit Schafen umgehen musste, um dann nachher das Volk Israel führen zu lernen, und er wurde ein sanftmütiger Führer. Der Apostel Paulus, immer wieder durch Kreuz zur Herrlichkeit. Das ist der Weg, auf dem der Herr die Seinen führt, und ein Weg ohne Kreuz ist eben der breite Weg, selbst, wie gesagt, wenn es da der schmale Bürgersteig wäre. Er führet auf rechter Straße um seines Namens willen. Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wer aufmerksam hingehört hat oder wer den Psalm kennt, wird registrieren, dass auf einmal eine andere sprachliche Form gewählt wird. Während es zuvor in den Versen 1 bis 3 die dritte Person Singularis ist, er, ist es nun die zweite. Du bist bei mir. Das Verhältnis von Schaf zu dem Hirten wird gerade in schwierigen Situationen, in solchen dunklen Tälern umso enger. Da verspüren wir den guten Hirten, wie er sich um uns kümmert. Da lernen wir dieses Du. Und es gibt wohl keinen, der auf diesem schmalen Weg auch geführt wird, der unter der Führung Jesu ist, der nicht etwas kennt von solchen Tälern, ja von solchen Todesschatten, von solchen Drangsalen von Leiden. Aber das lässt Gott in unser Leben bewusst hineinkommen, damit wir hier etwas erfahren von dem Wesen unseres Gottes. Ich werde noch mal etwas sagen, speziell in einer Stunde über Anfechtungen und Versuchungen. Ich darf hier schon sagen, sie haben den Sinn und Zweck, dass wir selbst darinnen erprobt werden, verändert werden und dass wir den Herrn besser kennenlernen. Weil es ist ja so, wenn wieder etwas kommt, und ich weiß aus eigener Erfahrung manches dazu zu sagen, muss das schon wieder sein, jetzt das wieder. Wenn wir aber darin die weise Hand des großen Pädagogen erkennen, der uns sicher führen will, dann will er uns hier in die innigste Gemeinschaft mit ihm hereinnehmen, dass wir diese Du-Beziehung in einer wunderbaren Weise kennenlernen. Hier werden wir umgestaltet in das Bild Jesu. Das ist nun ein Prozess. Wir dürfen sicher wissen, von Anfang an hat uns Gott in eine herrliche Stellung gesetzt. Das haben wir immer wieder gehört. Über dem Kosmos. Aber in der Praxis des Lebens befinden wir uns nun nochmal auf dieser buckeligen Erde mit all den Schwierigkeiten, Nöten, Drangsalen. Aber so habe ich es mal gesagt, wir dürfen wissen, dass so ein Tal oder auch so ein Tunnel immer einen Ausgang hat. Der Herr führt uns nicht in eine Sackgasse, da manövrieren wir uns oft hinein, aber nicht der Herr. Es gibt einen Ausgang, einen Ausweg, der wunderbar ist, der uns dann in dem Folgenden beschrieben wird. Ich möchte aber hier noch auf zwei Dinge hinweisen, dass gerade in Nöten, Problemen und Schwierigkeiten der gute Hirte mit Stecken und Stab tröstet. Stecken, der Stock, die Hirtenkeule. Das war die Abwehrwaffe des guten Hirten, wenn Raubtiere sich dieser Herde bemächtigen wollten. Und wir haben gelesen von Jesus, dass er, dieser gute Hirte, bereit ist, sogar sein Leben zu lassen für die Schafe.
Seine Seele.
Jawohl. Der Mietling flieht. Der Herr selbst gab sein Leben dahin, dass wir in dieser dunkelsten Situation sein Leben, seine Nähe, seine Herrlichkeit erfahren durften. Und dieser Stab dient dazu, dass der Hirte sich in Wachzeiten darauf stützt. Weil er für uns eintritt, wacht und betet, dürfen wir wissen, wir werden auch durch Schwierigkeiten, Nöte, auch durch die dunkelsten Zeiten, die